Wir sprechen nochmal mit René Talbot. René, was kannst du uns über die Menschenrechte in der Forensik sagen?
Ja, das ist natürlich fundamental ausgehebelt, indem wie das Ganze eine reine Willkürregime da ist. Also es gibt eben keinen definierten Strafrahmen, sondern es gibt die Möglichkeit jederzeit in den Körper einzugreifen, also Körperverletzungen betreiben. Das heißt, folterartig vorzugehen, Geständnis zu erzwingen, man sei krank, was ja viele gar nicht einsehen wollen, dass sie krank sind und auch nicht sind meiner Ansicht nach, sondern das sind halt Menschen, die eine Straftat begangen, dass jemand anders geschädigt haben, seine Rechten verletzt haben, vielleicht in seinen Lebensmöglichkeiten nachhaltig beeinträchtigt haben. Und das ist der Charakter von Straftaten, auch von allen Straftaten. Und auch immer von Straftaten. Und Straftaten haben deswegen ja auch ihren ganzen großes Regel, ihr ganzes Strafvollzugsregelwerk und Strafprozessordnung und so weiter. Das kennen wir ja alles. Und da wird ein Sonderbereich geschaffen, der eine Sonderstrafanstalt ist und eine besondere Schlangengrube ist, meiner Ansicht nach. Selbst dann, wenn man zugutehalten will, dass manchmal sich in der Forensik Menschen, Straftäter sammeln, die in anderen Strafanstalten sozusagen nochmal in der Hierarchie besonders verleumdet oder verfemdet werden und da eine Zusatzbestrafung erleiden müssen oder dulden müssten durch sozusagen eine laxe Handhabung des Gefängnisses, dass in der Gefängnishierarchie, wo teilweise auch extrem autoritäre Strukturen gibt, sie dann sozusagen die besonders doppelt Bestraften wären und sie dann lieber sagen, dann bin ich lieber geisteskrank und in einer Forensik eingesperrt, sogar auch länger, aber ich bin separiert von der normalen Gefangenenhierarchie. Das, denke ich, ist von meiner Kenntnis der Forensik ein Motiv, was sehr viel Furcht auslöst und deswegen in Kauf nehmen lässt, dass man also in einer Sonderstrafanstalt mit den ganzen Foltermöglichkeiten und den Drohungen der Foltermöglichkeiten eingesperrt wird. Ich denke, es ist natürlich die Anstalt, die umfassend den Willen bricht und brechen will. Und das ist das Besondere daran. Wäre eine normale Strafanstalt, einerseits behauptet, sie würde damit präventiv wirken, also verhindern, dass wieder so eine Straftat begangen wird. Andererseits einen gewissen Sühneaspekt ja nie verleugnen kann. Den wird ja teilweise zwar als Resozialisierung verdeckt, aber ist doch immer wieder eine Sühnegeschichte dabei. Aber das ist dann immer noch was anderes, als dass der Wille der Person gebrochen werden soll, ihr Denken zersetzt werden soll durch den penetrierenden Eingriff der Psychiater mit ihrer Krankheitsdiagnose, dem Verkrankerklären von Gedanken, die dann ausgegrenzt werden sollen und im eigenen Denken sich sozusagen zersetzen soll. Und diesen Ansatz hat die Forensik und hat dafür auch die umfassendsten Machtmittel, die in unserem Strafgesetzbuch und in unserem ganzen Rechtswesen vorhanden sind.
Welche Straftaten haben deiner Erfahrung nach die Insassen in der Forensik begangen?
Alle Straftaten rauf und runter sind natürlich da, aber auffällig ist, dass teilweise wirklich mit geringen Schäden verbundene Delikte sehr, sehr hoch und lang bestraft werden. Also die berühmte Geschichte von jemand, der mal einen Pelzmantel geklaut hat, der da meines Wissens 10 Jahre gesessen hat, oder jemand, der praktisch eine fahrlässige Brandstiftung wie einen Christbaumbrand verursacht hat, dann 9 Jahre gesessen hat.
Psychotherapie und Resozialisation werden oft in einem Satz genannt. Welchen Erfolg, denkst du, hat eine Psychotherapie?
Ja, wer es glaubt, soll damit selig werden. Ich will das ja niemandem absprechen. Der Beweis, dass das alles eine äußerst fragwürdige Nummer ist, ist ja die Geschichte vom Herrn Schmökel. Herr Schmökel wurde von einem der psychiatrischen Obergutachten, Herrn Leigraf, bezeichnet, dass er erst gefährlich geworden wäre durch Therapie, erst gefährlich geworden durch psychiatrisches Krankenhaus. Das zeigt, dass das ganze System ein absurdes von Anfang bis Ende ist und der Wille, sich zu verändern, ein tatsächlich innerer sein muss, der auf keinen Fall durch irgendwelche Zwangsmittel wie psychiatrische Drogen, wie psychiatrische Diagnosen, wie Psychotherapie herbeigezaubert werden kann, herbeigezwungen werden kann. Und deswegen wäre ich sehr, sehr skeptisch, ob eine Psychotherapie was ändert. Ich denke, die sinnvollere Funktion hatte der Seelsorger in Knästen, der ja auch ein Ansprechpartner für Fragen von Schuld und Sühne, die natürlich auch auf einem sehr lasten und natürlich auch mit Berechtigung auf einem lasten, wenn man eine schwere Straftat begangen hat.
Welchen Nutzen hat die Gesellschaft vom Maßregelvollzug?
Sie hat eine Sonderstrafform und das scheint ja immer wieder ein großes Bedürfnis zu sein, ein besonderes Ressentiment zu bedienen, dass man bestimmte Leute besonders malträtieren kann. Und das Bedürfnis wird, denke ich, befriedigt. Das wird eine besondere Angst bedient, die man manchmal sieht, wenn irgendwo eine Forensik gebaut werden soll. In Eichelborn, glaube ich, war das, da gibt es Bürgerinitiativen dagegen und so weiter. Aus dieser besonderen Angst kommt eine besondere Sicherheit, eine besondere Ausgrenzung, eine besondere Strafgeschichte. Ich kann ja die Sicherheitsbedürfnisse verstehen, insbesondere von Menschen, die Opfer geworden sind, die auf keinen Fall dem Täter, der sie schwer verletzt hat, möglicherweise begegnen wollen. Aber das ändert ja nichts an der Sache, dass tatsächlicher Friede in den Gefühlen nicht durch Buße und Sühne herbeigeführt wird, sondern durch einerseits berechtigtes in Ruhe gelassen werden. Und deswegen würde ich ja eher dafür plädieren, dass man darüber nachdenkt, wie eine sinnvolle Separation zwischen Opfer und Täter stattfindet, statt einem brachialen Strafregime, was die Persönlichkeit auch zerstören soll und dann genau dem entgegengesetzt ist, was vorgetäuscht wird, nämlich Resozialisierung. Und das wäre ja gerade nicht die Persönlichkeit brechen, sondern die Persönlichkeit sich entwickeln und mit ihren destruktiven Anteilen selbst so umgehen zu lernen, dass sie eben nicht mehr für andere Menschen schädlich werden.
Vielen Dank, René, für dieses Interview. Weitere Informationen und alle Neuigkeiten sind zu bekommen unter www.psychiatrie-erfahrene.de.